Bevor die Folge startet, eine kurze Anmerkung von mir aus dem Schnittraum. Wir nehmen immer noch nicht in einem Raum auf. Ich erwähne es in der Folge auch nochmal. Da hatten wir gehofft, dass die Tonaussetzer nicht auf der Aufnahme drauf sind. Leider ist es aber der Fall, dass sie eben doch mit aufgezeichnet wurden. Bitten wir zu entschuldigen. Wir hoffen, dass wir bald wieder in einem Raum aufnehmen können, wie gewohnt. Aber ich denke, es sollte zu verkraften sein und man versteht trotzdem alles. Und jetzt viel Spaß mit Kanye West, Ilse DeLange und Arlo Parks.
Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker,
Andreas
und Sebastian, der Musiker.
Und wir begrüßen euch zu unserer 23. Folge des schönen Familienalbum-Podcasts. Ja, die Nummer 23 ist natürlich eine besondere Nummer für mich als großen Basketball- und NBA-Fan. Die Rückennummer des großen Michael Jordan. Ich hoffe, dass die Folge auch diesem Anspruch gerecht wird, der Greatest of All Time. Vielleicht wird es heute die Greatest of All Time Folge. Wir hoffen unser Bestes. Präsentiert werden wir wie immer von meinmusikpodcast.de und wir starten die Woche vielleicht ja so ein bisschen mit frohen Neuigkeiten, mit so Feedback, die wir gekriegt haben. Und das war speziell für die letzten zwei Folgen, glaube ich, so gehaltsreich, wie es noch nie zuvor war. Ohne da ins Detail zu gehen, also bei mir war es so, alte Weggefährten und Freunde haben den Podcast entdeckt, Angehörige von Künstlern, über die wir gesprochen haben, haben den Podcast entdeckt und uns dazu kontaktiert und ganz liebe, nette Nachrichten geschrieben und tatsächlich haben wir sogar auch eine Nachricht von einem der besprochenen Künstler erhalten und das hat uns mega gefreut und da würde ich sagen, können sich auch die Hörer hoffentlich in absehbarer Zukunft auf was Tolles freuen. Ja, aber so viel zu den tollen neuen Nachrichten, die es in der Zwischenzeit gab und dem Feedback, was wir bekommen haben. Dafür vielen Dank, immer wieder gern. Wie ist es denn euch beiden in der Woche ergangen? Heute geht es ja um Kanye West mit My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Es geht um Ilse DeLange mit Gravel und Dust. Und es geht um Arlo Parks mit Collapsed in Sunbeams. Wie ist es euch mit den drei Alben in der Hörzeit ergangen?
Ich lasse dem Benjamin den Vortritt. Was also Benjamin im Sinne von nicht der mit dem Rüssel, sondern der Jüngste.
Aha. interessant.
Beides, oder?
Alles klar. Wow. Ich fand die Woche sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. War eine sehr bunte Mischung.
Die Woche oder die Musik?
Sowohl als auch die Musikwoche. Ja, war eine sehr gute, bestimmte, schöne Mischung irgendwie. Habe ich dem Christoph auch gestern oder so, glaube ich, noch geschrieben, dass mir das sehr gut gefällt und wir da sehr vielfältig mal wieder unterwegs waren, wo man jetzt so, glaube ich, nicht hintereinander weghören würde, die drei Alben. Von daher hat mir Spaß gemacht.
Kann ich mich anschließen? Wobei also die Vorwoche war wesentlich. Aber ja, war schon gut mit dabei.
Okay, also das klingt ja schon mal so, als ob es nicht der Greatest of All Musik-Podcasts wird.
Für mich nicht.
Ne. Vielleicht machen wir es aber dann zu dem. gut, wir beginnen. Und zwar beginnen wir mit der bekannten Redenswendung, dass Genie und Wahnsinn ja oft nah beieinander liegen. Im konkreten Fall des Künstlers, den wir hier heute als erstes besprechen wollen, liegen Genie und Wahnsinn vermutlich nur wenige Zentimeter voneinander entfernt, nämlich im Hirn des guten Kanye West. Er ist ja einer der bekanntesten und größten, das kann man glaube ich gewiss so sagen, Künstler, die es im Moment gibt. Einer der ja, enigmatischsten Künstler. Er ist irgendwie rätselhaft.
Was?
Ja, so. Ein Enigma ist er natürlich.
Enigma? Also, ach, diese Verschlüsselungsmaschine, ja, oder wie hieß die jetzt so?
Ja, genau. er ist rätselhaft, er ist extrovertiert, er ist sehr künstlerisch veranlagt, virtuos und er macht nebenbei auch noch Musik. Er ist auch viel natürlich bekannt als der Ehemann von Kim Kardashian West, also von Kanye West.
Ex, oder? Mittlerweile?
Ex-Ehemann.
Verheiratet schwebend, auf jeden schwebend. Fall
noch. Schwebend, verheiratet
schwebender Ehemann. Auf jeden Fall noch.
Und bekannt geworden oder auch natürlich immer noch bekannt ist er natürlich neben seiner ja, wie soll man sagen? Also es ist ja wirklich kaum in Worte zu fassen, irgendwie, was er da so alles nebenbei macht. So politische
Präsidentschaftskandidatur zum Beispiel.
Ja, Präsidentschaftskandidatur, irgendwelche komischen, seltsamen Annäherungen an Donald Trump. Dann hat er mal so eine Phase gehabt, wo er bei allen hier Silicon Valley-Firmen irgendwie so komische Auftritte auch gehabt hat, wo er dann immer bei Twitter im Hauptquartier plötzlich so stand und dann sich da gezeigt hat und irgendwas gemacht hat und sich da dann irgendwie so an die ran geschält hat.
2002 hat er mit dem Vertrag den Kiefer gerappt.
Mit wem?
Nach seinem Autounfall. Ja.
Okay.
2002, Autounfall, dreifache Kieferfraktur und vertraten hat er gerappt.
Okay, krass. Nicht schlecht. Ja, und er hat natürlich auch sehr, sehr viel Musik gemacht. Und er hat sehr viel auch kritisch anerkannte Musik gemacht. Also neben diesem Wahnsinn und dieser Verrücktheit, die er in vielen Facetten seines Lebens immer wieder durchblitzen lässt, ist er auch einfach ein begnadeter und sehr, sehr guter Musiker und Produzent. Und für viele Beobachter ist das Album, was wir heute besprechen, nämlich My Beautiful Dark Twisted Fantasy aus dem Jahr 2010, sein Meisterwerk ein Stück weit. Also das ist, glaube ich, so gemeinhin gilt es auch als das Kanye West Album, wo er auf der Höhe seines Schaffens ist und da auch am meisten Wert drauf gelegt hat, wie und was da der Output ist. Deswegen auch unter Hörern eines der beliebtesten Alben. Also das war auch mehrfacher Hörerwunsch, dass wir genau dieses Album mal besprechen werden. Liebe Grüße an alle Hörer, die sich das gewünscht haben. Die Betroffenen wissen mit Sicherheit, dass sie gemeint sind. Deswegen hat ich da auch, ja, ist es mir auch sehr leicht gefallen, das dann am Ende auch auszuwählen, weil ich wusste, da freut sich der ein oder andere drauf, das zu hören. Wie hat es euch denn so ganz allgemein gefallen, das Album zu hören? Es ist ja durchaus, wir hatten ja schon Rap hier auch im Podcast, insbesondere deutschsprachigen Rap. Jetzt haben wir mal was US-amerikanisches. Ist natürlich aber auch jetzt kein reiner klassischer Rap in dem Sinne, sondern es hat ja auch sehr viel experimentelle und moderne Anklänge. Und wie hat euch das so gefallen?
Musikalisch fand ich es spannend, wie ich viele Dinge immer spannend finde. Textlich ist es genau dieses Rap-Zeug, wo ich den Inhalt nicht verstehe. Also intellektuell bin ich da, glaube ich, nicht in der Lage, das alles aufzunehmen. Hochexplizit ganz viel, echt, da muss man wirklich sich hinterher die Ohren säubern. Musikalisch finde ich tatsächlich einige Titel hörenswert, aber wie gesagt, textlich, boah. Und es gibt auch ein paar Titel, wo ganz klar Nö drin steht. Also das, die können weg, die brauche ich nicht. Aber Rap ist halt auch nicht so mein Ding. Ne? Ich bin halt doch zu alt dafür. Ja gut, wobei der ist ja nur 11 Jahre älter, jünger wie ich. Älter. Jünger. Also von daher, ja, vielleicht bin ich da in der Zeit hinein. Aber gut, also nicht mein Favorite, aber trotzdem kann man es hören und ein paar Sachen, da muss man skippen.
Ja, ich hatte mit Kanye West so hörmäßig gar nichts zu tun bislang vorher. Also klar, ich wusste, dass es ihn gibt. Bestimmt habe ich auch so ein, zwei Lieder mal von ihm gekannt. Auf dem Album habe ich jetzt ein Lied, war mir da jetzt bekannt gewesen. Aber für mich war es so wirklich wie so eine komplette Neuentdeckung im Endeffekt, obwohl er halt so ein Riesenkünstler ist. Aber weil ich halt auch mit so der Art von Musik eigentlich auch wenig bis gar keinen Kontakt eigentlich in meinem normalen Höralltagssatz, sage ich mal, habe. War aber wirklich sehr positiv überrascht und habe dann auch, als ich gelesen habe, wie erfolgreich das Album war, wie erfolgreich das eingeschätzt wird, es ist ja auch teilweise in den Top 100 Alben der letzten Jahre, der 2000er oder 2010er Jahre und so, wird es ja immer auf relativ hohen Positionen gewertet und kann ich schon auch nachvollziehen. Eine Sache, die ich noch anmerken will, ich hoffe, dass die Tonprobleme, die wir hier von Papa teilweise übermittelt bekommen mit so schlimmen Aussetzern, dass die nicht in die Aufnahme übergehen. Falls doch, entweder synchronisiere ich das nach oder wir lassen es drin. Aber gegen Ende eben war es zum Beispiel sehr gut. Also wir nehmen immer noch in verschiedenen Räumen auf. Deswegen. Ja genau, jetzt war es
Aussetzer, ihr müsst mir ein Signal geben, dann
verdreht
wenn es die Augen.
Oder ich so. Glaube, man versteht schon alles und so, aber
nee, verstehen tut mich niemand, man hört mich so
rum. Ja, aber jetzt ist zum Beispiel wieder sehr gut. Also entschuldigt das, falls das irgendwie jetzt in der Aufnahme noch drin ist.
Ich entschuldige mich für meinen Vater, kannst du ruhig sagen.
Genau, ist kein Problem. Richtig. Ja, er tut mir leid, umgehen. Aber ich habe versucht, ihn 25 Jahre zu erziehen.
Ich sag,
aber
er tut mir leid.
Es.
Oder es.
Alles.
Die Gesamtheit. Alles tut mir leid.
Genau.
Ja, Kanye West zurück. Also, dass da viele Schlange stehen. Britney Spears, Alicia Keys, Janet Jackson. Hat mich überrascht. Selbst Tom Cruise angesetzt, dass er bei Mission Impossible 3 die musikalische Untermalung gemacht hat. Ne? Na gut, ja, wusstet ihr nicht. Ich sehe es eure Gesichter an. Das sind wieder die Zusatzinfos hier, die Bonus.
Nee. Ja, das wusste man tatsächlich, also ich wusste es tatsächlich nicht, aber Tom Cruise ist jetzt natürlich auch selbst mit einem gewissen, auf dieser von Genie zu Wahnsinn-Skala tendiert er, glaube ich, schon auch eher zu Wahnsinn mit seinem Scientology-Thematik. Aber Kanye West hat ja dann so eine ganz eigene Scientology irgendwie auf eine Art geschaffen. Also jetzt nicht wirklich im Sinne einer, ja doch auch schon, der hatte doch auch eine Zeit lang irgendwie so eine Sekte, wo da immer so gospelmäßige Veranstaltungen und alle waren weiß gekleidet und dann hat er immer so gesungen und die Phase hat er auch gehabt.
Nein, man vergisst immer so viele Phasen. Lass uns nicht über Insekten diskutieren. Kommen wir zurück zur Musik.
Ja, so, aber dieses, dass so viele Künstler Schlange stehen, das ist halt einfach, glaube ich, dem geschuldet, dass er halt einfach in Amerika oder halt eigentlich mal weltweit ist er ja wirklich so ein Superstar, den halt einfach jeder kennt und so. Dann, ja, ist klar. Und ich meine, musikalisch hat er halt, oder auch damals so 2010-mäßig, da war er dann noch nicht so arg verschwurbelt oder so. Das halt ist in wie diesem,
Dieter Bohlen, Dieter.
Ja, im Endeffekt oder? Schon wahrscheinlich. Oder,
also ja. Jetzt nicht musikalisch, aber so vom... Nee, aber.
Vom Standing her, dass in Deutschland wollte eine Zeit lang wahrscheinlich auch jeder mal mit Dieter Bohlen was machen. Und so ist Kanye West halt für die amerikanischen Künstler vielleicht ist es auch kompletter Quatsch, aber so ist es vielleicht ein bisschen greifbar. Also,
wenn Kanye Dieter Bohlen ist, ja genau, ich leite gerade über, wenn Kanye West der Dieter Bohlen ist, dann ist Jay-Z vermutlich der Thomas Anders. Der ist hier nämlich auch auf zwei Tracks zu Gast. Ich glaube, Nicki Minaj dann auf dem Album zumindest. Wie haben euch die Features gefallen? Also es waren ja doch sehr viele Lieder dabei, wo teilweise mehrere, teilweise nur ein Gast war. Gab es da irgendwie einen Gastauftritt, der für euch besonders herausgestochen ist, sei es positiv oder negativ?
Ach Gott, ich kenne die ja alle nicht. Ne? Also ich habe den Namen gelesen, dachte, aha, schon mal gehört. Aber also von daher, von mir leider nicht.
Und ich habe auch.
Weil ich kenne die alle nicht, sorry.
Ich habe nicht so explizit darauf geachtet oder so. Ich meine, Jay-Z habe ich so rausgehört. Aber sonst, und Rihanna ist auch dabei, oder?
Die Rihanna,
ja. Ja, ist gut. Auch dabei. Hat man halt auch so rausgehört. Aber war jetzt nichts, wo ich jetzt das Hauptaugenmerk drauf gelegt habe oder jetzt geguckt habe, okay, welches Feature passt gut, sondern ich habe eher die Lieder so immer als Ganzes oder auch das Album so als Ganzes betrachtet und uns bewertet sozusagen. Mhm. Und nicht jetzt so speziell die einzelnen Big Parts Boss. Oder so.
Ah, doch, Elton John war doch bei All of the Lights, ne?
Elton John?
Beim Titel 5, da war Drake, Alicia Keys, John Legend, Elton John und andere. Also hab ich mir da irgendwo rausgefuddelt bei dem Titel 5. Bin ich da beim Richtigen, ja? Ihr guckt mich wieder. Also das müsst ihr echt live sehen, wie ihr mich gerade anguckt. Obwohl das Lied Beiträge von 14 anderen renommierten Künstlern enthält, darunter Drake, Alicia Keys, John Legend, ja, Elton John und andere, sind in der Liner Notes als zusätzliche Sänger aufgeführt. Rihanna wird ausschließlich als vorgestellte Künstlerin der Single anerkannt. Und alle anderen waren aber trotzdem dabei.
Die singen.
Oh ja, für mich war das ja trotzdem eine Mischmasch-Hymne, aber sie war gut gemacht, um mal was Inhaltliches
reinzubringen. Ja, ich weiß auch nicht, was der Christoph noch alles vorhatte, mit über die Person zu besprechen, weil er hat uns ja noch diesen Link geschickt. Ich weiß nicht, ob du es dir durchgelesen hast, Papa. Der hat es kurz nach der letzten Folge
überlesen.
Und ich habe mal quer gelesen und da ging es darum, dass Kanye West ja so eine Kunstinstallation ist oder so eine, was, eine Reinkarnation von Joseph Beuys oder sowas, dass er sich mit dem, irgendwie, wo sich mit einem Coyote hat einsperren lassen und so. Und
Christoph, sorry, jetzt sind wir quitt, ne? Jetzt habe ich auch mal was übersehen.
So wilde
Sachen, ja,
da drin standen.
Also den Artikel werden wir auf jeden Fall auch nochmal auf den einschlägigen Plattformen verlinken. Das war eine Zeit, die wirklich super spannend war. Da habe ich auch viel drüber geredet zu der Zeit, weil Joseph Beuys ist ein deutscher Aktionskünstler. Dann ist noch mit Andy Kaufmann, dem Comedian.
Der hat doch den Fettfleck gemacht, oder? Der Beuys.
Ach, jetzt gehe ich wieder in die Details hier. Da wollte ich uns jetzt nur vorführen, dass wir das nicht wissen. Auf jeden Fall, kurz gesagt, Donald Trump ist der Coyote und Und Kanye West ist Joseph Beuys. Und da gibt es auch so Anzeichen, die man in Tweets seiner Vertrauten reininterpretieren kann, dass diese ganze Annäherung an die Republikanische Partei und Donald Trump nur ein Kunstprojekt, eine Kunstinstallation war und am Ende auch mit einer Umarmung aufgelöst wurde, genauso wie Joseph Beuys den Kojoten umarmt hat. Das ist in dem Artikel beschrieben und mit Indizien belegt und das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema, wo auch nochmal so ein bisschen die Genie- und Wahnsinn-Facette von Kanye West zu Geltung kommt.
Bei Lucky Luke gab es auch immer Kojote, glaube ich.
Aber das letzte Anekdote dazu, da kann ich mich erinnern, da sind wir, glaube ich, nach Köln gefahren zum Eishockeyspiel Edmonton gegen Köln oder so und da hast du uns das alles vorgelesen und da hast das mal, also nicht mit Papa und mir, sondern mit dem Kumpel sind wir dahin gefahren. Naja, aber jetzt würde ich sagen, gehabt, ne? Nach 15 Minuten geschwallert
über diesen Mensch. Wollen wir noch über die Favoriten
reden? Reden wir über die Favoriten? Nee, aber noch kurz vielleicht über das Album an sich. Ja, ich finde, was man auf jeden Fall gemerkt hat, das war die Zeit vor Autotune, weil wenn Kanye West singt, das ist ja wirklich zum Erbrechen. Also da kann man
ich mag das ganz gern.
Ey, dieses komische Rumgeschiefe da, gerade beim ersten Lied macht er das mal, dann macht er
das irgendwie anders. Das ist dissonant, nochmal. Das ist dissonant.
Das ist nicht dissonant,
Moll,
das ist Quatsch.
Moll.
Das ist Quatsch.
Moll. Ist du. Ich fand es ganz gut, das erste war musikalisch gut zu hören, der Chorklang hat mir ganz gut gefallen. Und das Intro mit der Mickey-Maus-Stimmung auch, das fand ich bemerkenswert. Also Dark Fantasy, lasse ich durchgehen. Like It, habe ich gedacht, Like It.
Ja, da habe ich auch gedacht, gerade die ersten paar Lieder, dass die euch auch ganz gut gefallen. Da war ja auch öfter mal eine Gitarre zu hören. Es hat so eine Druckhaftigkeit auch gehabt in den ersten Liedern. Und ich muss auch sagen, dass mir gerade die ersten, ich sag mal, die ersten 6 Lieder so ungefähr waren mein Lieblingsteil des Albums, weil da einfach sehr virtuoser Flow auch teilweise war, wo man so gedacht hat, so wow, der hört ja gar nicht mehr auf und es setzt immer noch einen drauf und man denkt irgendwie, der Part ist gleich vorbei und dann zieht er das aber nochmal irgendwie so 30 Sekunden weiter in einem extrem krassen Fluss, so wo man immer gedacht hat, okay, es geht weiter und weiter und weiter. Und sowas, das hat so eine Macht und so eine Unaufhaltsamkeit, die das irgendwie versprüht. Und das hat mir da gerade am Anfang des Albums extrem gut gefallen.
Weil du die Gitarren erwähnt hast, gerade bei Lied 2, Gorgeous, finde ich, ist die Gitarre ein bisschen zu viel mit Effekten behandelt und könnte auch einfach nur so eine Kazoo, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Tröte, wo mein Mund spielt, wo so ein bisschen verzerrt dann auch klingt. Und es könnte einfach so eine Kazoo sein, die da benutzt wird.
Ja, wobei Gitarre. Bei diesem Titel Gorgeous, ne, sag mal,
Gorgeous. Gorgeous, nicht Gorgeous.
Gorgeous, egal, Gorgeous. Titel 2. Also Hauptelement ist aus der Single You Showed Me von The Turtles aus dem Jahr 1968. Und da ist das üppige elektrische Gitarrenriff entborgt. Aha, also von daher, das muss richtige handgemachtete Musik gewesen sein. Aber da habe ich mal dazu geschrieben, dieses Rap-Ding werde ich nie so richtig verstehen beim zweiten Titel. Also das war beim dritten bei Power schreibt er selbst, Kanye West, er hätte 5000 Stunden verbracht, den Song aufzunehmen. 5000 Stunden. Ich glaube, das ist ein Fake.
Das ist eine Menge.
Also, das ist schon eine lange Zeit.
Und da, bei dem Titel habe ich mal aufgeschrieben, das ist für mich so Straßenmusik oder auf dem Basketballfeld in New York. So, das war für mich so das Bild, das ich gesehen habe. Aber irgendwie afrikanischer Einfluss bei dem Titel.
Für mich war das wie so oft ein Werbungslied, weil es aber halt auch einfach de facto ein Werbungslied war. Sowohl bei der Parfümwerbung von Invictus, wobei es natürlich noch viele andere Parfümmarken gibt. Boss, Job und so weiter.
Dior.
Aber auch bei der Werbung vom neuen Ford Puma. Es gibt auch andere Autos. Der Golf, der Mercedes, der Volkswagen, der Toyota.
Ford Kuga.
Und da kam mir das Lied sehr bekannt vor und okay, muss aber sagen, insgesamt ein sehr, sehr gutes, schönes Lied. Hat mir gut gefallen, dieses Power. Und es gibt eben auch so, wie es heißt, Power hat auch viel Power.
So.
Ja.
Ja, dann bei All of the Lights habe ich ja schon gesagt, das fand ich gut gemacht, wobei es so eine
schöne
Mischmasch-Hymne ist.
Verbindung aber zwischen den zwei Liedern, also dieses Interlude, was da vorher ist, macht so einen schönen Auftakt in den Song.
Ja, das stimmt. Monster steht bei mir nö weg, plump, raus.
Will ich? Ja, da habe ich auch gar nichts stehen.
Das war für mich auch, also ich meine, das erste Lied, wo auch Jay-Z jetzt auf dem Album dabei ist. Und ich mag Jay-Z einfach auch sehr, sehr gerne. Also ich mag, wie er rappt, ich mag die Stimme, mit der er rappt. Und auch wenn ich Kanye West mag und das Album hier auch wirklich sehr gut fand, alles in allem, Jay-Z ist mir dann doch nochmal irgendwie ein bisschen lieber, deswegen mochte ich auch hier an der Stelle den Gastauftritt sehr gern. Nicki Minaj auch mit einem Teil, der sehr, sehr kraftvoll und druckvoll ist, sehr ja, explosionsartig fast schon an einigen Stellen. Das war auch so ein bisschen ihr erster Auftritt in der Öffentlichkeit. Mittlerweile Nicki Minaj auf dieser Frauen-Rapper-Schiene ja eine der größten Nummern weltweit. Hier dieser Gastauftritt war noch bevor sie ihr erstes Album veröffentlicht hat und 2 Jahre bevor sie das erste Mal auf einer größeren Tour war. Das heißt, hier auch so ein bisschen ja, ein Blick in die Zukunft zu dem damaligen Zeitpunkt. Gastauftritte ist auch ein Thema im nächsten Lied, So Appalled. Auch wieder Jay-Z dabei, Pusha T dabei, Swiss Beatz, RZA und Prince Sci High. Ist ein sehr klassischer Rap-Track diesmal. Old School. Viele, viele Stars, viele Gastauftritte, unterschiedliche Rap-Stile, unterschiedliche Techniken. Für mich auch da wieder Jay-Z, der hervorsticht.
Ja, ich habe geschrieben, verschiedene Rapper, fucking ridiculous, aber Jay-Z auch dabei, aber kickt mich nicht, wie man so schön sagt, ne, im Jargon.
Da habe ich nichts zu sagen.
Nichts Besonderes.
Ist mir viel zu lang, der Titel kann weg.
Bei Lied Nummer 8 haben sie, oder hat Kanye West die Bilderbuchgitarre erfunden. Zumindest vom Klang her. Klingt es genau wie die von der österreichischen Band Bilderbuch. Ja, zu Lied 9 habe ich eine Frage. Papa, wie schlimm hast du das Outro gefunden? Das ungefähr 8 Minuten lang ist, gefühlt.
Boah, ich glaube, das habe ich gar nicht zu Ende gehört. Das war mir viel zu lang, steht bei mir.
Ja.
Aber es war gut zu hören. Ich kann leider nichts dazu zu sagen.
Also ja, daher. Ja, ist irgendwie ein diffuser Psycho-Beat oder so ein Psycho-Beat gewesen, der jetzt am Anfang ja eingeleitet wird mit diesen Klavierklängen, die dann immer wieder so einzeln reingedroppt werden. Dann singt Kanye auch wieder. Ich mag das irgendwie ganz gern auch, dass der so komisch singt, so nasal,
so schlecht,
und schief.
Meinst du, so
und
schlecht?
Ja, das hat so irgendwie aber was Charakteristisches, so was Hymnisches. Und an
so
der Stelle auch,
dadurch,
dass der Song, ja genau, dass der Song so sehr repetitiv ist, wird er dann auch automatisch sehr eingängig. So, Endspurt.
Genau,
Hell of a Life.
Nein, wir gehen jetzt nicht jedes einzelne Lied durch, da, das ist ja auch die letzten Lieder,
nein,
sind
nein,
doch eh. Die fanden wir ähnlich. Nein, aber Christoph hat es ja schon erwähnt, bei mir war es nämlich ähnlich. Die ersten Lieder fand ich auch gut, aber so jetzt mit der Zeit hat das Album so ein bisschen verloren. Was mir aber noch auffällt, ist, dass ein bestimmter Künstler sich so nach und nach hier als unser, ich werde in jedem Podcast erwähnt, Künstler erweist, nämlich Bon Iver, der nämlich hier jetzt auch schon wieder dabei ist. Und der war, glaube ich, die letzten 4 Alben oder so, hatten wir immer irgendwo ein Feature von ihm oder so mit dabei. Der Schlingel macht das ganz geschickt.
So ist er. Der schleicht sich so durch die Hintertür. Ne?
Wobei das bei dem Lied, fand ich, hat man es jetzt nicht so am Anfang kurz irgendwie mal gehört, aber so an sich merkt man da nicht den Einfluss, den er jetzt da irgendwie drauf hatte oder der da, wie er da mitgewirkt hat, finde ich.
Nein, nein. Und was wollt ihr jetzt auf die Playlist haben?
Okay, soll ich anfangen?
Ja. Ja, gerne.
Lost in the World.
Mit Bon Iver.
Echt?
Schön. Ja.
Krass.
Echt? Ah ja, kann auch nichts dazu. Ja.
So, ich mache weiter mit dem schon von mir erwähnten schönen Lied mit viel Kraft, nämlich mit Power.
Power. 5000 Stunden.
Und von mir kommt der majestätisch königliche, kraftvolle Superhit mit Fanfaren gespickt, All of the Light, auf die Playlist.
Das ist doch schön.
So. Das passt.
Das war der erste Teil unserer Aufnahme. Kanye West, liebe Grüße. Weiter geht's nach unserem kurzen Päuschen mit Ilse de Lange, die ich letzte Woche versehentlich mit. Ja, ich habe irgendwie letzte Woche habe ich Ulla Kock am Brink als holländische Moderatorin aufgeführt, die aber überhaupt nicht holländisch ist. Dafür noch Entschuldigung.
Und
nach der Pause mehr dazu.
Bis gleich.
Ja.
Hallo und zurück zum zweiten Teil.
Nein, top, wieder. Top. Überleitung, also wirklich. Hallo und zurück.
Okay, das ist schon spät heute. Ilse de Lange, die habe ich bei gesteuert. Was hat sie gemeinsam mit Kanye West? Tipp, was meint ihr?
Naja. Ja, bei den E im Namen.
Oh. Noch ein Tipp? Nix? Beide 1977 geboren. Na, also
ich dachte, die war mit Kim Kardashian verheiratet.
Nein, Ilse Lange ist geboren in Almelo in den Niederlanden. War schon mit 8 Jahren als blonde Ilse, als Sängerin in Talentwettbewerbe unterwegs, aber nur als Lip-Sync-Künstlerin, also als, wie hieß die Show damals?
Marijke Amado,
wo die Kids dann Ilse einfach so gemacht haben, wenn sie singen. Da war sie richtig gut. Sie singt dann im Teenageralter in verschiedenen Duos und Bands und mit 17 Jahren.
Die war richtig gut dabei.
Die hat Preise gewonnen. Also das ist...
Okay.
Ja, also ist, steht zumindest da, was ich gefunden habe. Ne?
Okay. Dann war's
mit 17 ist sie dann tatsächlich, hat sie angefangen, in die Country-Music einzusteigen. In Holland war da auch relativ erfolgreich, hat auch viele Wettbewerbe gewonnen und hat dann die Idee gehabt, 1998 nach Nashville zu reisen, um dort ein Album aufzunehmen, um in den USA Fuß zu fassen. Es ging leider schief, das heißt, die konnte sich dort nicht richtig durchsetzen. Dann ging wieder zurück nach Europa und war dann 2014 als Mitglied der Commonly Nets beim Eurovision Song Contest angetreten. Wurde dann aber nur Platz 2 hinter Conchita Wurst. Das ist natürlich bitter. Und für Kraft, also für die Scheibe, die wir heute angehört haben zusammen, hat sie sich ein guter Produzent an Land gezogen, T-Bone Burnett. Das ist ein Held von Ilse aus Kindertagen, mit dem wollte sie schon immer mal was machen. Und mit dem hat sie sich in Nashville angefreundet und den hat sie mit an Bord genommen. Und ja, und dieses Album produziert, Ilse de Lange kennt man so ein Stück weit aus Sing Mein Song, wer das vielleicht gesehen hat. Da bin ich da über die Dame auch gestolpert, weil ich anscheinend schon nicht viel Country höre und habe dann überlegt, okay, die ist es mal wert, tatsächlich in unseren Podcast mitzunehmen. Und ich fand jetzt gerade Gravel and Dust ein ausgezeichnetes Album, weil es tatsächlich diese Country-Music mal von einer anderen Seite zeigt, von einer eher stille und ruhige Seite. Wie ging es euch mit Country oder auch mit Ilse de Lange?
Ja, mir ging es sehr gut, weil es eben auch so ein bisschen dieses, was ich ja auch als ganz gern höre, was vielleicht der eine oder andere schon bei meiner Auswahl teilweise gemerkt hat, so dieses ein bisschen leicht düstere auch noch mit drin hatte und so dieses nicht so fröhlich hopsasa Musikding, sondern so ein bisschen, was ja auch schon am Albumcover zu erkennen war, alles so ein bisschen dunkel, ein bisschen mystisch irgendwie so auf eine Art und das hat mir sehr gut gefallen insgesamt. Also ich war positiv überrascht, weil ich am Anfang gedacht habe, es wird vielleicht so eine 0815 Radio-Musik. Jetzt rein vom Namen her, weil ich auch nicht, ich wusste, dass die bei Sing Mein Song dabei war, aber sonst hatte ich noch gar keine Ahnung, was die überhaupt für Musik macht.
Okay.
Ja, ein Stück weit gebe ich euch recht. Also insgesamt auf jeden Fall kein schlechtes Album. Es hat mich aber auch irgendwie nicht so richtig erreicht und nicht so richtig gekickt. Das war für mich, hat an der einen oder anderen Stelle noch so ein bisschen Ecken und Kanten auch gefehlt. Also mir war es dann schon teilweise ein bisschen zu glatt.
Weich gespült.
Ja, und zu opulent irgendwie. So, das hatte so was Musicalhaftes an manchen Stellen und sowas so sehr Künstliches auf eine Art, was ja auch teilweise ja dann schon auch dazu passt und so, aber sowas sehr Getragenes und mir hätte manchmal ein bisschen mehr Leichtigkeit oder auch so Ecken und Kanten einfach ganz ja, gut so gefallen.
Vom Gesang her weiß ich, was du meinst. Ich glaube, das ist gut zu vergleichen mit, klingt jetzt vielleicht blöd, aber wenn Helene Fischer irgendwelche Covers singt,
ja.
Die singt es ja, dann immer genau. Mit so diesem extremen Pathos irgendwie, wie sagt man da, glaube ich, ja, oder? So dieses Pathos extrem. Ja, okay. Ich bin jetzt so, ich singe jetzt so groß und hier, seht mich an, ich singe jetzt hier und so. Und das kam
das an manchen Stellen spannend, schon. Das finde ich spannend, weil ich finde die Stimme von Ilse de Lange sehr ehrlich und auch viel, also habe jetzt gar nicht so rausgehört, finde es auch überhaupt nicht aufgesetzt, sondern, aber das ist gut, wenn man das von verschiedenen Seiten tatsächlich wahrnimmt. Also ich finde gerade das nicht so, finde auch die Musik sehr angenehm zu hören. Ob man jetzt alles hintereinander weghören muss, da bin ich bei euch. Also um mal runterzukommen oder mal durch die Nacht zu fahren, habe ich bei ein oder andere Titelart dazu geschrieben. Das ist so richtige Musik, um von Berlin zurück nach Ludwigshafen zu fahren oder nach Mannheim. Da ist es optimal, wenn es dunkel ist draußen und die LKWs vorbeirauschen, also rechts vorbeirauschen.
Oder
und
wie links. Du gesagt hast, ich habe es leider nicht hinbekommen, weil ich hatte leider keine Heuballen in der Nähe, aber du hast ja gesagt, mit so einer Decke und so einem Kaffee am ja, Feuer genau. setzen mit Heuballen ja. und so weiter. Das passt ganz da auch schon sehr gut dazu.
Diese
so
die karierte ganze Musik. Decke, ne? Das ist ganz wichtig. Ja, klar. Ja aber Country. Country
halt. Ne? Ja. Und an vielen Country, Stellen gab es auch den Künstler, den ich jetzt einbringe, hatten wir auch schon irgendwann mal letztens erwähnt, klingt oft wie City and Color, der eben auch so dieses Country-artige macht. Viel so, ja diese, ich glaube, Bottleneck-Gitarrenspielarten, wo dann eben diese singenden Gitarrentöne da kommen, viel mit so langgezogenen, hohen, mystischen Gitarrentönen, mit viel Effekt drauf und so. Aber insgesamt
alle Gitarre wurde eingespielt von Ilya Toschinski. Das ist ein Gitarren- und Banjo-Player, der in Russland geboren ist, aber jetzt in krass. Nashville lebt. Und der hat gespielt Hackbrett, Akustikgitarre, Elektrikgitarre, Ambiente-Gitarre, Dobro, Bariton-Gitarre, Mellotron, Banjo und Mandolin.
Hackbrett. Hackbrett.
Ist, ja, Hackbrett.
Da nimmst du so ein bisschen Hackfleisch und dann haust du da ja. drauf rum.
Das ist Hackbrett. Kennt ihr Hackbrett? Hallo, Holzmusik, Hackbrett.
Nee, hast du dieses Mittelalter-Licht-Ding, oder?
Das ist so ein breites Ding mit 100.000 Seiten. Da klopft so man mit so Löffel drauf.
Mittelalter-Ding. Instrument, okay. würde ich sagen.
Ich dachte, nee, ich dachte erst, dass das eine US-amerikanische Gitarrenmarke ist, die sich schreibt H-U-C-K-B-R-A-D, Hackbrett. Ja, also, ich habe mal Fender gekauft. Ich wollte eigentlich eine Hackbrett, aber die war zu teuer.
Oh Mann. Also bei New Amsterdam ist zum Beispiel eine Slide-Gitarre drauf und die ist richtig gut gespielt. Und das ist der erste Titel und da fand ich ein extrem krasser Kontrast zu Kanye West. Ne? Also. Es ist schon hart. Ne?
Ja, definitiv.
Was man so einen Podcast so hintereinander weghören kann. Ne?
Klar.
Ja. Wer sagt du, Sebi?
Ja, ich habe bei Lied 3 habe ich auch wieder so mir Bilder im Kopf gehabt. Und zwar zum einen, der Anfang klingt wie Tenacious D, dieses ein Lied, was es von denen da gibt. Und zwar 1:1.
Ohne Scheiß. Das habe ich bei Lied 2, bei Gravel und Dust, habe ich Tenacious D gehört.
Ja, ne? Also irgendwo krass, kommt, ey. Irgendwo ist da was drin. Aber auf jeden Fall habe ich da als Bild gehabt, so eine mystische, wabernde Nebelstimmung in Schottland, zwischen Bergen, dann grüne Wiesen, aber auch gleichzeitig Höhlen, wo dann so kleine Gnome oder so, also ein bisschen Herr der Ringe vielleicht auch mit drin. Also sehr, sehr mystisch, finde ich, war das Lied.
An der Stelle noch vielleicht ein Hinweis, das war mir gar nicht bewusst, dass das von T-Bone Burnett produziert wurde, weil das ist auch der musikalische Direktor der wundervollen Serie True Detective. Und die Serie, die ist auch für mich eine der Serien mit dem besten Soundtrack der letzten Jahre. Und da ist auch ganz besonders, dass er immer da mit der Musik eben diese Bilder erzeugen kann. Und genau dieses mystische, nebelige da in der Serie, in den in den Sümpfen von Louisiana. Ja, genau, ich blubber wie so ein Sumpf. Und hier jetzt eben eher in den Mooren von Holland vielleicht. Jetzt Moore in Holland.
Beim Titel 3, Where Dreams Go to Die, es hat mich unheimlich an Jennifer Harpen von Beyond the Black erinnert. Und da können wir auch tatsächlich harte Riffsfolge bei dem Titel. Wenn da nach einer Minute oder einer Minute 50, da kann es richtig abgehen. Wäre auch mal spannend, das zu hören. Bei 4, When For A While, finde ich, kommt Ilses Stimme ganz besonders gut raus. Und es wird überwiegend von der starken Stimme auch getragen, der Titel. Also da ist die Musik völlig im Hintergrund. Was bei vielen Titeln so ein bisschen meines Erachtens, dass die Stimme sehr im Vordergrund ist und doch die Musik sehr zurückhaltend und eher ruhig ist.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Ja. Gibt's noch was? Ich merke, es ist gelangweilt.
An der Stelle ist es für mich ein bisschen zu sehr an der Grenze zwischen Schlager und Musical, wo es dann in diesem Dreieck zwischen Country, Schlager und Musical droht, so ein bisschen rüber zu kippen. Aber das wird dann, finde ich, in den nächsten Liedern auch wieder so ein bisschen korrigiert und gut gemacht, weil es dann doch auch eher wieder klassischer Country wird, auch mal was ganz anderes soundmäßig zwischendrin macht. Always Been, Titel Nummer 5, ist für mich eher ein poppiges Lied. Was da, finde ich, auch mal was auflockert und erfrischt. Danach No End in Sight, wo es dann rockiger wird, auch mit einem gitarrenlastigeren Beginn vor allem. Und dann erinnert es mich aber ein bisschen zu sehr an sowas, so Santiano oder so diese Bands, wo da in der Werbung als kommen, wo dann irgendwie so eine Frau so Mittelalter-Rockmäßig singt und das hat mir da schon ein bisschen gestört.
Diesen Mittelalter-Part habe ich auch nicht wegbekommen irgendwie, weil man immer so ein bisschen von der Musik her halt dieses Mittelalter-Feeling da hatte. Gerade bei Lied 9 zum Beispiel habe ich Mittelalter, aber kampfbereit. Also irgendwie so vor einer Schlacht oder so könnte man sich das...
ja, aber das ist auch so ein dramatisch spannender Titel, ne? Die 9.
Also genau.
Ein schöner Aufbau, ja. Das könnte auch in einer echten Rocknummer dann auch enden. Ne? Aber ist es halt nicht. Das ist dann doch wieder zurückhaltend, ruhig und trotzdem spannend und
dramatisch. Bei Lied 8, was ich mir da noch notiert habe, wie ich ja schon erwähnt hatte, viel die Gitarren mit diesen langen gezogenen Tönen und so. Und da finde ich, klingen sie fast schon streicherartig, die Gitarren. Vielleicht waren auch Streicher dabei, aber ich glaube, das kommt eher von den Gitarren, die dann eben so diese langen Sustain, nennt man das, glaube ich, im Fachjargon, Parts da haben, wo eben so sehr langgezogen sind die Töne und sehr lange ausklingen.
Im Übrigen höre ich jetzt die Aussetzer von euch. Also
na, dann passt ja alles.
So, bin ich mal gespannt.
Sind wir mal gespannt, wie die Aufnahme klingt.
Ja. Aber man muss auch sagen, wir nehmen später auf als sonst. Vielleicht ist die Internetlast in den Wohngebieten, in denen wir sind, jetzt deutlich höher, weil die Leute
absolut
jetzt Netflixen und Amazonen und
die Amazonen wohnen Skyen. Hier Amazonen, habe ich noch gar nicht gesehen. Ich dachte, das ist ein Bauernviertel hier.
Nee.
Ja, Amazonenviertel.
Du Amazon bist im Amazonenviertel. Die
ja. So, also, dann sollten wir zur Tat schreiten. Gab's Favoriten?
Auf jeden Fall. Also ich fange mal an, wenn ich so frech bin.
Gerne.
Und nehme das mystische schottland-holländische Mohrenlied, Lied Nummer 3, Where Dreams Go to Die.
Schön.
Bei mir ist es diesmal der Titeltrack Gravel and Dust, das zweite Lied auf dem Album, hat Energie, hat Schwung, hat was Beschwörerisches und an sich wirklich ein schönes, gutes, schwungvolles, gutes Lied.
Schön, ich habe nämlich 3 Titel darstellen als Favorite, 2 habt ihr genommen und der dritte, der darstellt, ist Mirror of the Broken Heart. Dann haben wir auch Country hinter uns gelassen und gehen nochmal in eine kurze Pause, bevor wir dann zu unserem letzten Bereich kommen mit Aloha Parks.
Bis gleich.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
So, mit dem Motto Making Rainbows Out of Something Painful starten wir in das letzte Album, nämlich Collapsed in Sunbeams von Arlo Parks, neu erschienen im Januar 2021. Ich habe die Dame letztes Mal ja schon ein bisschen vorgestellt. Anais Oluwatoyin Estelle Marinho, eine West-Londonerin mit französischen und nigerianischen Wurzeln, die da in London mit ihren 20 Jahren ein sehr gutes Album meiner Ansicht nach rausgehauen hat. Und findet auch sehr viel Anklang in der Szene, sage ich mal. Billie Eilish zum Beispiel hat schon gesagt, ist ein großer Fan. Dann Phoebe Bridgers, die wir ja auch bei meinem Jahresalbum mit dabei hatten, ist ebenfalls sehr angetan davon. Und unter anderem auch Michelle Obama ist Fan von Arlo Parks. Und erstmal die Frage, wie hat es euch gefallen, das Ganze?
Schöne, unaufgeregte Musik, gut zu hören, nicht ganz so langweilig wie Ilse de Lange, also langweilig nicht im Negative, sondern Gleichförmigkeit her. Ja, ging mir gut damit.
Mir auch, absolut. Also ich habe als Überschrift hier bei mir notiert, sehr gutes Album, leider zu selten überraschend, dafür aber auch nie enttäuschend. Und das fasst das, mein Empfinden damit, glaube ich, ziemlich gut schon zusammen. Also es war in den Spitzen, an manchen Momenten hätte ich mir vielleicht noch so ein bisschen mehr, einfach mehr gewünscht. Mhm. Aber dafür war auch nie irgendwie ein Moment, wo ich gesagt habe, oh, das geht ja gar nicht oder das passt mir jetzt gar nicht oder das ist mega langweilig oder so, sondern das war immer auf einem richtig starken Niveau und war für mich eine wirklich positive Überraschung.
Ja, und ich glaube, da muss man halt auch dann noch sehen, dieses, dass da vielleicht noch ein bisschen zu wenig kam oder was, dass halt das der Debütalbum war und sie halt erst 20 Jahre alt ist. So, wenn man sich überlegt, was da dann noch alles kommen kann, wenn die sich vielleicht ein bisschen weiterentwickelt oder irgendwelche Kollaborationen oder sowas macht, irgendwie mit anderen Künstlern zusammenarbeitet oder so, hat man da, glaube ich, ein sehr, sehr großes Potenzial. Grundsätzlich, ich habe mir da noch so ein paar Sätze rausgesucht, die mir ganz gut gefallen haben, die aber das Album und ich glaube auch die Künstlerin ganz gut beschreiben. Alopax würde einem nie etwas Böses antun. Wenn man traurig ist, ist Alopax da und tröstet einen. Wenn man sich übergeben muss, hält sie einem höchstwahrscheinlich die Haare aus dem Gesicht, während man über der Toilette hängt. Und ich finde, so hat das Album voll auch lieb, so gewirkt eben. Sie ist so ganz unaufgeregt, wie der Papa schon gesagt hat, einfach nett, sympathisch, auch sehr empathisch, glaube ich, kann sich reinversetzen, wenn man so ein bisschen die Texte geguckt hat, was ich jetzt nicht intensiv gemacht habe. Ich glaube, wenn man sich intensiv mit den Texten beschäftigt, ist es auch nochmal sehr, ja, sehr viel tiefer, so das ganze Album. Aber auch so rein musikalisch fand ich das schon sehr, sehr spannend.
Und sie macht ja souligen Indie-Pop für die Generation Z, also 1997 bis 2012 Geborene.
Ist korrekt.
Ist korrekt, passt. Okay, wunderbar.
Genau.
Die Tour, die sie begonnen hat im Februar 2020, musste leider abbrechen wegen Covid. Ah, das ist schade. Von daher glaube ich auch, dass noch viel zu erwarten ist. Christoph, du grinst so. War's okay.
Ja, ich habe einfach positiv.
Du hast etwas Lustiges gezeigt. Wieder gesagt, hat wieder irgendwas falsch betont ausgesprochen.
War alles okay.
Nee, und was der absolut bemerkenswerte Fact des Tages ist: Alle Instrumente wurden angespielt von Gianluca Buccellati. Alle Instrumente von einer Person.
Ja, das ist krass. Nee, habe ich auch nicht gewusst, aber ja, warum nicht?
Grüße an Gianluca.
Ja, alles Liebe, alles Gute.
Buccellati.
Jean-Luc.
Jetzt wollte ich gerade irgendwas noch sagen, habe es aber vergessen. Deswegen lese ich einfach noch einen Satz vor, den ich hier gefunden habe, den sie über sich selbst quasi gesagt hat. Während ihrer Schulzeit sieht sie sich als das schwarze Kind, das nicht tanzen kann, zu viel Emo-Musik hört und sich in Mädchen in ihrer Spanischklasse verknallt. Also auch so sehr, ja, sehr, ich weiß nicht, so zurückhaltend und nett einfach so. Und wenn man sich, ich habe mir Videos angeguckt, wie sie diese Bedroom-Sessions, die hatten wir bei Tash Sultana damals schon mal, Bedroom-Sessions im Sinne von im Schlafzimmer Musik machen. Der Papa hat das letzte Mal
eine Bedroom-Session gemacht.
Das letzte Mal war das ein Riesengag.
Und da guck mal, wie wir gereift sind seit Folge 1.
Ja, richtig. Die wirkt da so, weiß nicht, einfach so auf dem Boden geblieben und so ganz wie jemand, der halt einfach wirklich nur gerne Musik macht und so. Und ich finde, das hört man auch insgesamt bei dem Album. Es ist zwar sehr in diese, was ja jetzt immer populärer wird, diese Lo-Fi-Richtung, also das Gegenteil von Hi-Fi, Lo-Fi mit sehr wenig Einsatz, wenig Material oder so, wenig Instrumenten, auch nicht die hochwertigsten Instrumente oder so, ist ja das Ganze, der Überbegriff dazu, kommt da immer sehr viel raus, gerade diese ganzen Beats, die im Hintergrund sind, klingen ja genau wie diese ganzen Lo-Fi-Beats, die man sich da in den ganzen Playlisten so anhören kann, aber ich finde, in Kombination mit den ja teilweise sehr schönen Gesängen passt das alles sehr, sehr gut zusammen.
An vielen der Stellen
Titel, im Album. Collapse in Sunbeams. Hm. Oh, Verzeihung.
Christoph, ja, sag du, Papa. Sag du.
Nein. Ja, okay. Der erste Titel, Collapse in Sunbeams.
Ja, die tückende Technik.
Sebastian, ja, willst du was sagen? Vielleicht.
Nö.
Okay. Christoph, du.
Okay, ich habe nämlich was Übergeordnetes noch. Bevor wir dann zu den einzelnen Liedern kommen. Ich habe bei vielen Liedern so das Gefühl gehabt, das wäre jetzt auch was man sich sehr gut in so einer Lounge vorstellen könnte, irgendwie so einer Hotellobby, nachmittags beim Kaffee trinken. Aber dann eben kein Lied, was einfach nur im Hintergrund vor sich hin dudelt, sondern eins, wo man so trotzdem ein gutes Gefühl hat, aber sich dann denkt, oh, was ist das eigentlich für Musik, was da im Hintergrund läuft? Und dann irgendwie so das Shazamt und schaut, was ist das für eine Künstlerin, die da singt. Und das ist, glaube ich, auch so eine Situation, die das ganz gut greift, was damit gemeint ist. So, und jetzt war es das von mir und der Papa darf mit seinem Statement zu Lied 1 einsteigen.
Vielen herzlichen Vergelt's Gott. Collapse the Sunbeams, erster Titel, könnte unbedingt als Opener zu Jack Johnsons Banana Pancakes gehören.
Ja, stimmt.
Habe ich überrascht?
Ja, war, aber war, warum?
Einfach so.
Einfach so?
Weil es passt musikalisch, passt es ganz gut. Ja. Also, ja, hört kann, euch doch nochmal an also, und hört die Dinger hintereinander weg und dann.
Hm. Müssen wir aber probieren. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, da hat sie gesagt, weil es ist ja so dieses Gedichtartige, was sie da einspricht. Und da hat sie gesagt, sie wollte unbedingt irgendwie so ein Gedicht auf dem Album haben und hat das, glaube ich, als allerletztes irgendwie noch dazu gemacht. Und ja, deswegen hat sich das da eingespielt in das Album. Bei Lied 2 habe ich eine sehr schöne Beschreibung meiner Meinung nach. Und zwar ist das ein, Achtung, eingemummelter Feelgood-durch-die-Wohnung-Tanz-Song. Und damit meine ich, in einer schönen, dicken Wolldecke irgendwie in die Küche rüberdancen, so leicht schwankend, leicht wippend, sich irgendwie einen Kakao holen, wieder zurücktanzen und wippen und sich dann wieder hinsetzen und ein Buch lesen oder so oder The Masked Singer gucken, zum Beispiel.
Okay. Ich habe da schon Clubmusik zum Quatschen.
Ja, genau, das ist so dieses, ja, und jetzt, was der Christoph auch schon gesagt Sonic hat, dieses Lounge-Ding, das kommt einfach, du kannst das ganze Album, kannst du einfach nur im Hintergrund laufen haben und hast nie irgendwie das Gefühl, so, oh, die Musik stört, sondern das ist so eine ganz, ganz tolle Hintergrund-Dudelmusik irgendwie. Und da ist aber live, glaube ich, habe ich gelesen, ich habe es noch nicht gesehen oder mir jetzt auch kein Video angeguckt, aber sollen die Lieder nochmal ganz anders wirken, weil eben dann eine Band mit dabei ist und dann kommt es nochmal mit viel mehr Kraft und so rüber.
Da habe ja, ich klar, auch bei
ja, Lied Nummer 2 gehört. Gianluca alles spielen, ne? Live.
Der Jean-Luc. Da habe ich mir auch nochmal notiert, dass in dem Lied Hurt auch nochmal irgendwie ein anderes Lied schlummert, was wesentlich rockiger und kraftvoller ist. Also da müsste man nur so an ein, zwei Schrauben drehen und dann wird es ein ganz anderer, wesentlich intensiverer Hit auch nochmal. Aber der gefällt Titel mir auch in der Version, die hier auf dem Album ist, sehr gut.
Wahrscheinlich.
Ja, genau, das wär dann die Steigerung.
Die Stimme klingt wie ein Saxophon am Anfang. Ist euch das auch aufgefallen?
Nee, bisher okay. Nicht, aber muss ich mal drauf achten. Vielleicht ja, höre ich das dann auch drauf. Raus. Ja.
Und bei Titel 3, Too Good, stimmt die Klinge so ein bisschen beleidigt, eingeschnappt, so ein bisschen bluh.
Stimmt die Klinge?
Bitte?
Stimmt die Klinge so oder klingt die Stimme so?
Die Klinge. Ja, die Klinge, nein, die Stimme.
Klingete lange.
Eine klingete Kurze ist es dann.
Also zumindest ist das Alos Lieblingssong. Ich finde das eine gute Funk-Gitarre im Vordergrund. Das ist schön. Jetzt greifen sich wieder an den Kopf, die Jungs. Aber das ist alles
Funky! Cool.
Und es lebt vom perfekten Sound. Also das Ding ist richtig gut produziert.
Lied 3 habe ich noch so ein leichte, was ich auch gelesen hatte, Tame Impala Einflüsse. Ich weiß nicht, Papa, dir sagt es wahrscheinlich eher weniger. Christoph, dir vielleicht. Dass da so ein bisschen Tame Impala mit dabei war.
Ja, durchaus.
Ja, bei Lied 4, Hope, habe ich dann auch wieder dieses Lo-Fi da ganz arg, was man da raushört. Aber hat einen schönen Ohrwurmfaktor irgendwie mit drin.
Hat aber auch irgendwie was Dunkles, Schwermütiges, was aber dennoch auch so was schaurig Schönes hat. Also so ein, auch wieder so ein bisschen was Düstereres, passt irgendwie oder ist ein guter Kontrast, finde ich, zu diesen sehr positiv loungigen Songs da am Anfang. Und das wechselt sich dann auch im weiteren Album für mich immer so ein bisschen ganz nett ab. So diese ruhigeren, leichtfüßig verträumten Nummern und dann auch wieder so ein bisschen, ja, fast schon bedrückend traurige, düstere Momente.
Ja, also auch
also
thematisch.
Also ich habe ganz übles Rauschen auf der Kopfhörer. Ich hoffe, dass das in der Aufnahme nicht drin ist.
Nee, also bei mir kommt alles klar an. Von daher hoffen wir mal, dass das alles passt. Okay. Ja, düstere Themen. Christoph wird ja auch behandelt, sage ich mal, in Lied 6, Black Dog, was ja nach Winston Churchills Geheimwort wurde die Depression quasi in England zukünftig Black Dog genannt. Das ist so ein Synonym quasi dafür. Und da werden die Depressionen von einem Freund oder einer Freundin behandelt quasi, wo sie dann eben auch singt, sie würde alles tun, um denjenigen aus dem Zimmer rauszubekommen, um eben zu versuchen, da zu helfen, was halt auch nochmal zeigt, dass die sehr ja, diese Empathie und für andere Leute da zu sein, das sehr fühlt, glaube ich, und auch wirklich so ist, wie sie da rüberkommt.
Meine Herren, ich möchte noch mal kurz zu Titel 5 zurück, weil bei Titel 5 und 6 haben sich mir doch etliche Fragen gestellt. Also bei Caroline, um was ging es bei diesem Streit? Geht es ja um einen Streit zwischen einem Paar? Geht es weiter mit den beiden? Wie ist Caroline so? Und was hat er konkret versucht?
Ich habe mir den Text nicht genau durchgelesen.
Bei Black Dog, auch da, Alice hat Angst vorm schwarzen Hund. Gibt es den Hund wirklich? Was viel wichtiger ist, wer ist Alice? Who the fuck is Alice?
Wow. Den hast du ja extra vorbereitet.
Wow. Nein, gar nicht. Bei Black Dog, aber jetzt nochmal, um fachlich zu werden, das Gitarrespiel bei Black Dog, das erinnert mich an Eierschneider-Musik. Sebastian, du erinnerst dich an unseren alten Eierschneider, wo die fünf Metallräder drauf waren. Da haben wir ja Gitarre begonnen zu spielen. Das war sofort das, was mir eingefallen ist. Eierschneider-Musik.
Ja, so. Nee, habe ich jetzt nicht gesehen. Okay. Zu den Fragen bei Caroline, ich habe den Text nicht ganz gelesen, sondern nur eben gelesen, dass es da um dieses
Also Paar er geht. Zum Beispiel, Caroline, ich schwöre bei Gott, ich habe es versucht. Ja, was?
Ja, ist vielleicht so eine, was ich auch gelesen habe, ist, dass es eben diese Streits gibt, wo dann sich so manifestieren irgendwie dieser Streit, dass man nicht mehr quasi zurückkommt und das, also wisst ihr, wenn man sich über was
streitet. Ich habe gelesen, dass es Streit gibt.
Nein, halt
ich schwöre bei Gott, ich habe es versucht. Okay, ich habe versucht, nicht zu streiten, aber ich gehe zu Alice, weil die kann ich vom schwarzen Hund beschützen und dann ist alles gut.
Und der schwarze Hund, wie schon erwähnt, ist eben das Synonym für die Depression in dem Fall.
Okay, also geht es gar nicht um den Hund?
Nee, ich glaube nicht.
Okay, vielen Dank, damit sind meine Frage beantwortet.
Gerne.
Bei Just Kommen wir Go. Zu Green Eyes.
Nee, Just Go, wir überspringen. Wir müssen nicht jedes Lied immer einzeln durch. Ich weiß nicht, wie
was Doch, das hier eingebürgert hat. Doch, ganz kurz, bei Green Eyes ist es am Schluss mit Straßensound und da ist die Frage, ist es ein Polizeiauto oder ein Rettungswagen? Ich konnte es nicht raushören.
Ja, Feuerwehr.
Schließe ich aus.
Ja, wobei Green man kann vielleicht auch
den Publikumsjoker noch nehmen, ne? Okay.
Ja, schreibt uns, liebe Fans, an unsere bekannten Adressen, was für ein Fahrzeug das war. Vielleicht haben wir hier Feuerwehrmänner oder Polizeimänner im Publikum.
Ich glaube, es war ein amerikanisches, englisches, co-produziertes Polizeiauto.
bei dem Lied habe ich am Anfang so ein schöne Lied, Entspanntheit empfunden. 7 Green Eyes. Bei jedem Lied, jedem welchen. Und da habe ich mir so vorgestellt, wie man so in Singapur oder Mexiko am Pool entlangläuft und morgens schon einen Cocktail trinkt. Das ist halt nicht so was Partyhaftes, sondern so einen gemütlichen Morgencocktail, positive sonnige Gefühle, schön einen ruhigen Tag, ruhige Kugel schieben. Und da könnte ich mir den Song sehr schön im Hintergrund vorstellen. Naja.
Ja, passt wieder zu diesem Gesamteindruck vom Album, weil es, glaube ich, auf fast jedes Lied irgendwie zutrifft. Auch wieder jetzt Lied 8, irgendwie, wo am Anfang diese funkige Gitarre so ein bisschen reinkommt. Zugriff. Alles wieder sehr relax, was er auch sagt, hat ihm jetzt Zugriff. Keine Angst, keiner von uns wird
gerade... Das macht doch ein Polizeiauto.
Ich hab vorhin gedacht, ich werde gemutet noch.
Hat nicht geklappt. Jeder fragt sich jetzt, was genau bei Christoph daheim los ist, dass er plötzlich, wenn er denkt, er ist gemutet, Zugriff rufen muss.
Der wollte schon immer zur GSG 9.
Und ab und zu versucht, das mal mit seiner Frau...
Schuss in ihre Weste dran.
Naja, wie dem auch
sie
sei.
Sie probiert ihn zu überfallen. Ne?
Bei Lied Nummer 9 ist dieser sehr, sehr tiefe, glockenartige Bass irgendwie mit drin, habe ich aufgeschrieben.
Glocken.
Ich weiß
nicht. Ja, aber starker Bass habe ich auch, ja. Aber das rauscht, das Lied.
Glocke. Also, ja, genau. Durch dieses Deep Bass-Ding, was ich da rausgehört habe. Ich glaube, das erzeugt so dieses.
Das mag dieses ich nicht.
Grundrauschen vom Lied, ja.
Nein, Grund, also weißes Rauschen mag ich nicht. Ja.
Lied Nummer 10, Eugene. Ja,
zieh die Frage.
White Noise. Eugen.
Ich kenne nur den braunen Ton.
Eugene. Der braune Ton. Oh, komm, wir machen fertig. Hey, sonst.
Ja, wir müssen aufpassen, dass uns nicht immer Richtung letztes Album alles entgleitet. Da habe ich so, also.
Ja. Du alles entgleitet, wow.
Sauber. Aber jetzt genug mit, okay, Eugene, Bluish und Portra 400. Noch jemand was dazu zu sagen zu den drei Liedern?
Ja, bei Bluish, du drehst Feilschen in meine Augen, immer in meinem Haus, nur rauchen, Tee trinken, Stacheln sammeln. Ich hatte nie die Chance, dich zu vermissen. Deutsche Übersetzung.
Ein herrliches
Schlusswort. Feilschen in die Augen drehe, aua.
Ja, das ist ja immer schlecht übersetzt. Wer weiß mit was, wenn du das da mit Bing machst und nicht mit Google
oder Yahoo. Hallo, nein, ich benutze ein anerkanntes Translation-Programm. Was ist Portra 400?
Habe ich nicht
geguckt. Wer weiß es? Echt, Christoph?
Klingt für mich wie so ein Elektrogerät, so ein Staubsauger oder so, der neue Portra 400.
Das ist der berühmte 35mm Farbfilm von Kodak. Mensch.
Also, vor unserer Zeit leider.
Ja, aber muss man wissen, Portra 400, legendär. Okay. Wird heute noch benutzt für tolle Fotos. Also analog. You know?
Okay.
Analog.
Ich würde sagen.
Ich finde es ein abwechslungsreicher Song. Portra 400. Nur mal so.
Ja.
Okay, ihr habt keine Lust mehr, merke ich.
Ne, Lust schon, aber bei den letzten Zweien habe ich zum Beispiel gar nichts stehen, weil mir da nichts mehr so zu aufgefallen ist grundsätzlich. Aber ich würde sagen, favorisieren.
Du hast dir keine Mühe gegeben. Schon hat schon das auch rauskriegt mit
und
dem Portra 400.
Du fängst doch jetzt einfach mal an mit den Favoriten.
Oh, Strafe muss sein.
Du Lump.
Eugene. Oder Eugene, wie der Deutsche sagt.
Der Eugen. Evgeny. Von mir kommt auf die Playlist der für mich hittigste Song auf dem Album, der eingängigste Song auf dem Album. Hurt. Das Lied Nummer 2.
Schön. Der eingemummelte viel gut durch die Wohnung Tanzsong. Und dann wähle ich doch einfach meinen Favorit, weil der ist noch frei, nämlich Lied Nummer 4, Hope.
Sehr schön. Ja, ich glaube, diese Folge haben wir wieder viel Quatsch erzählt, ne? Aber das gehört ja mit dazu.
War auf jeden Fall eine quatschigere Folge. Trotz kein Wein.
Ja, aber das wird man uns nachsehen. Ich glaube, dafür werden wir geliebt. Von den 3 bis 400.
1000
Hörern.
1000
Millionen.
Also was ich nochmal dazu erwähnen kann, die Tonqualität, falls es da Probleme gab, entschuldigen wir uns hierfür. Wir hoffen, dass wir bald wieder in einem Räumchen aufnehmen können.
We hope so.
Ja.
Hausaufgabenzeit,
Hausaufgabenhefte raus und ich bin einfach so frei und fange einfach an. Ja. Wir gehen in ein Nachbarland von Deutschland, wo die Grenze, glaube ich, aktuell teilweise nicht offen ist. Aber wir gehen trotzdem
hin.
Nein, Österreich. Und zwar, da gehen wir genau gesagt nach Salzburg. Da wurde nämlich
im Jahr, großen 2000,
im Jahr 2014, da wurde eine Band, die wurde sogar für den Amadeus Austrian Music Award in der Kategorie Best Video nominiert. Und deswegen will ich das im Jahre 2015 erschienene Album, das den gleichen Namen trägt wie die Band selbst, nämlich Steaming Satellites.
Das sagt mir gar nichts.
Das ist musikalisch, kannst du sagen, das ist mehr oder weniger, die nennen sich selbst, glaube ich, Space Rock, bezeichnen sie das. Und ist allgemeiner bekannt als Indie Rock, aber Space Rock passt, glaube ich, ganz gut. Das kannst du mal bemerken und dann beim nächsten Mal hörst du es und hast da Space Rock im Hinterkopf und dann wirst
du
schon
merken. Also Chapeau, du hörst das richtig drauf, ne? Also
das ist echt stark.
Der wienerische Flair, den muss man leben. Das muss man leben.
Das ist schon großes Kino. Gut, da hat der Christoph ja immer drauf fieber, der Letzte zu sein, damit er dann auch noch 35 Minuten über sein ergüßt, warum, er wie, wann, was. Mache ich schnell, quick and dirty. Ich hatte den Klassiker und ich bin ja berühmt, dass ich wirklich echte Klassiker
ziehe.
Wir gehen für die Klassiker. Wir gehen in den März 1979 zu einer genialen Band, die heute nicht mehr so existiert, nämlich Supertramp, und wir hören uns Breakfast in America an.
Okay. Das ist auch so Classic Rock, oder? Auf eine Art.
Ja, 1979, Junge.
Supertramp. Ja, aber dann haben wir wirklich eine sehr, sehr rockige Folge auf jeden Fall. Wobei bei mir ist der Rock dann doch ja eher
eine Hose.
Wow. Ja, aber eher verschwurbelt und experimentell. Die Neuerscheinung kommt von einer Band, die im Jahr 1989 in Weilheim in Oberbayern gegründet wurde. Es ist eine Band, eine deutsche Band, klar, sonst würde es nicht in Oberbayern gegründet sein, die auch international anerkannt ist. Jetzt nicht auf dem Niveau wie Rammstein oder Scooter, sondern eher so beim Feinschmecker, der musikalische Feinschmecker. Erst so die musikalischen Feinschmecker, die das mögen. Die Mitglieder heißen Markus Acher, Mischa Acker und Andreas Andi Haberl. Hier Andi steht im Wikipedia-Artikel extra in Anführungszeichen als Spitzname für einen Andreas. Das finde ich auch wild, dass das so als ein expliziter Spitzname genannt ist. Und jedenfalls hat diese Band vor kurzem das neue Album Vertigo Days rausgebracht. Das Album ist ein Opus, würde ich es nennen. Also es ist, die Tracks gehen fließend ineinander über zumeist. Das klingt, als wäre es nur ein Lied. Das ist so ein bisschen, also ich will jetzt nicht die Erwartung zu hoch schrauben, aber für mich ist es so ein bisschen das deutsche Pink Floyd. Und ist wirklich sehr experimentell, sehr künstlerisch und unterhält trotzdem gut. Es geht um die Band The No Twist und das Album heißt, wie gesagt, Vertigo Days.
Ja, freue mich. Schön. Ja.
Liebe Grüße. Spannend.
Freuen wir uns doch drauf. Ich würde sagen, wir schließen diese Folge hiermit ab. Ich stecke den Schlüssel ins Schlüsselloch, schließe hiermit ab und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich den Türschlüsselschloss wieder aufmache.
Bleibt gesund und munter hier draußen, da draußen.
Alles Tschüss. Liebe, alles Gute.
Bussi. Adios.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.